der 80er Jahre war sie in aller Munde, die Esoterikwelle. Heute gehört sie mehr oder weniger zu unserem Alltag. So wundert es auch nicht, dass Begriffe wie positives Denken, Karma, Wassermann-Zeitalter, Rebirthing, transzendentale Meditation oder Reiki schon längst zu unserem Sprachgebrauch gehören. Hinter dem Esoterikboom scheinen die alten Sehnsüchte der Menschen nach Identität, Gemeinschaft und einer intakten Umwelt zu stecken. Die Gurus, Führer und Trendsetterinnen der Esoterik-Szene fordern zur Erfüllung dieser Sehnsüchte die Remythologisierung oder Wiederverzauberung der Welt. Alles andere als zauberhaft ist, dass über diese Remythologisierung sich unter anderem auch rassistische, sexistische und völkisch-faschistische Menschenbilder einschleichen. Um uns ein Bild über die Verbreitung esoterischer Inhalte zu verschaffen, sprachen Jochen Karst mit Herrn Emmerling vom Börsenblatt des Deutschen Buchhandels über die Bedeutung der Esoterik in der Literatur.
Die deutschen Verlage setzen insgesamt runde 15,6 Milliarden Mark im Jahr um. Esoterik ist ja nicht so leicht einzugrenzen. Herunterrechnen, dann könnte man auf einen Gesamtanteil von etwa, was Esoterik direkt betrifft, von 1% am Buchhandelsumsatz kommen.
Wie sieht es denn aus, wenn alle Sparten vom Comic bis zum Fachbuch unter dem Aspekt der Esoterik gesehen werden?
Ist natürlich in Zahlen alles schwer auszudrücken, weil die Grenzen natürlich auch fließend sind. Eines kann man mit Sicherheit sagen, der Sinnfindungsbedarf ist gewaltig gewachsen. Insgesamt kann man sagen, dass vom Fantasy-Roman über Science-Fiction bis hin in neuere Okkultkriminalromane das Thema Esoterik auch in der Belletristik eine große Rolle spielt, dass die Ratgeber, wie man sein Leben führen und gestalten kann, von der Esoterik mitbestimmt sind und dass selbst Wirtschaftsfachbücher Tao und I Ching in Zusammenhang mit bestimmten volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Theorien heute Renner und Bestseller sind. Also die Abkehr vom rein Rationalen in der Literatur und auch eine gewisse Suche nach sinnlichen, überrationalen Antworten, die ist sicher da.
Ist bei der Verlegung der Bücher, sind vorhin schon angesprochen, der Qualität, auch eine Entwicklung zum Beispiel hin zu rechten Ideologien festzustellen?
Also soweit wir das überblicken können, nein. Die Esoterik ist eine richtig anarchische und chaotische und richtig auch bunte Mischung von allen möglichen Themen und Inhalten auf unterschiedlichster Qualifikationsstufe, auch der Autoren natürlich. Eine Hinwendung zu rechten Inhalten in dem Bereich ist mir zumindest nicht bekannt, haben wir nie beobachtet.
Handelt es sich bei dem Bereich Esoterik um den Bereich, wo der Buchhandel eben noch mit weiteren Umsatzsteigerungen rechnet, also dass er expandiert?
Ganz sicher.
Lesen Sie esoterische Literatur?
Nein, also ich lese hin wieder mal religiöse Literatur, esoterische Literatur, höchstens im Zusammenhang mit Fantasy oder Science Fiction.
Soweit Herr Emmerling vom Börsenblatt über die Bedeutung der Esoterik in der Literatur, über das okkulte Weltbild, das in der Esoterik-Literatur oft skizziert wird, und über die Bedeutung der okkulten Bewegung für den Nationalsozialismus geht's dann im nächsten Beitrag nach Blumen.
Dabei mir eine Art von Verschwinden, die den Tod bezwingt, auszudenken. Und ließ mich nieder, wo ich mich beherrsche, in den Liedern und in den Sätzen. Nahm ich kein Ende, nur eine Wendung, zurück zum ersten Bild, das wäre zu erfinden. Geriet zum Strudel, in eine Zeit hin, und sah das Ende in sich verschwinden. Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Liegt denn die Welt und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand über der Moral der Geschichte. Ich war dabei, eine Art von Verschwinden, die den Text bezwingt, zu erfinden. Andere Reime auf die Geschichte, nicht aufzudenken. Und ich verlor an Gesicht, genau wie die Gedichte, geriet in ein Rauschen. Oder waren das die Mittel, mit denen ich mich bewegte? Die Erfindung einzutauschen. Und es fragt sich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt? Und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte. Ich war dabei, eine Art von Verschwinden, die schließlich mich bezwingt, zu Ende zu denken. Gegen den Schmerz, unter dem ich mich krümme, zurück zum frühesten Bild, von wo ich eigentlich komme. Ein Newage-Poster, Lebenszeichen. Auf meiner Reise ins Innere der Trauer komm ich zum Ende, vielleicht ein Anfang, eine Art von Verschwinden. Und ich frag dich, war das etwa schon alles? Lügt denn die Welt? Und wenn nicht, ist sie am Ende im Rückstand gegenüber der Moral der Geschichte? Und bin ich am Ende ein Rückstand der Moral der Geschichte?
Im Jahr 1968 publizierte der Universitätsverlag der University of California das Buch Die Lehren des Don Juan von Carlos Castaneda. Innerhalb von 3 Jahren erreichte es eine Auflage von 300.000 Stück. Weltweit wurden Millionen davon verkauft und machten Castaneda zum Millionär. Was die wenigsten wissen, die ganze Sache ist erstunken und erlogen. Castaneda schuf das Buch nicht in eigenen Feldstudien, sondern im Bibliothekssaal der University of California. Doch das wäre an und für sich nicht so tragisch. Problematischer ist das von ihm skizzierte Weltbild. Der von ihm beschriebene sogenannte spirituelle Weg führt ausschließlich zur Erlangung magischer Macht und ist in einem Okkultkampf aller gegen alle begründet. Die soziale Dimension wird völlig ausgeklammert und bedeutungslos. Deutlich wird das an einem Zitat von Castaneda. Die Indianer sind wie Hunde, sie haben nichts, aber dies ist eben ihr Schicksal und ich sollte nicht traurig darüber sein. Zitat Ende. Propagiert wird eine elitäre Gemeinschaft, die sich um nichts und niemanden zu kümmern hat. Castaneda verzichtet auf die menschliche Gemeinschaft zugunsten einer spekulativ-okkulten Wirklichkeit. Ein derart über Leichen gehendes, auf persönlicher magischer Macht, hier im Sinne von Herrschaft, basierendes okkultes Weltbild, war auch die geistige Grundlage des nationalsozialistischen Okkultismus. Darüber sprach Jochen Karst mit Andreas Speit aus Hamburg. Er ist Mitarbeiter bei der antifaschistischen Zeitung Der Rechte Rand und arbeitet schon seit längerem über die Bedeutung der okkulten Bewegungen für den Nationalsozialismus. Andreas Speit zunächst über die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus.
Schon ab der Jahrhundertwende das erste Mal eine große Krise im sogenannten bürgerlichen Zeitgeist gegeben. Und dort sind zum ersten Mal dann auch romantische und lebensphilosophische Geistesströmungen aufgeblüht und insbesondere Spiritualität, Okkultismus und Esoterik und damit einhergehend auch Weltverschwörungstheorien. Insbesondere junge konservative Intellektuelle sind durch diese lebensphilosophischen Ideen beflügelt worden und schon 1890 stand dieses Spektrum insbesondere in Deutschland unter einem starken Einfluss einer Rezeption des germanischen Mythos. Diese Rezeption diente dem Kaiserreich zur Stiftung einer nationalen Identität, also zum Beispiel dem Nationalmythos und zur Legitimation ihrer Herrschaft
des militärischen und teils absolutistischen Regimes. Und diese weit rechtsstehende und rechtsextreme Rezeption wurde auch schon von einem Klientel getragen, was nachher auch eine große Rolle in Deutschland gespielt hat, in diesen Kreisen, nämlich dem Militär, den Großgrundbesitzern, den großbürgerlichen Anhängern des arischen Ersatzmythos und den Alldeutschen und auch schon den völkischen Neuheiden, beziehungsweise dann auch noch später den Esoterikern.
Die damals einflussreichste okkulte Organisation war der Thule-Orden, der 1918 in München gegründet wurde. Zu seinen Mitgliedern zählte Guido von List, Lanz Liebenfels, Adolf Hitler, Rudolf Hess, Hermann Göring, Heinrich Himmler und Julius Streicher. Die Liste ließe sich fortsetzen. Andrea Speit über die Bedeutung und Einflussnahme des Thule-Ordens durch ihre Mythenrezeption.
Interessant ist, wenn die Bedeutung angesprochen wird, dass ganz klar in diesen Kreisen auf alle Fälle finanzielle Unterstützung für die später sich formierende nationalsozialistische Bewegung organisiert worden ist, dass es eine starke Verankerung zwischen den damals industriell engagierten Persönlichkeiten in Bayern gegeben hat und auch dort auch schon interessanterweise theoretische Ansätze für die nationalsozialistische Bewegung diskutiert und entwickelt worden sind. Also bereits 1918 hatte der Orden alleine in Bayern 1500 Mitglieder und in München ca. 250 Personen.
Viele der Anhänger der konservativen Revolution in der Weimarer Republik waren ebenfalls vom damaligen mythischen Zeitgeist angehaucht. Im Zug der sogenannten Neuen Rechten werden viele von ihnen jetzt wieder ausgegraben. Eine Thule-Gesellschaft spielt dabei wiederum eine bedeutende Rolle. Droht hier etwa eine Wiederholung der Geschichte?
Ja, die Stimmen der Neuen Rechten, also die Protagonisten der konservativen Revolution, Oswald Spengler, Möller van den Broek, Hans Freier, Wilhelm Stapel, Karl Schmidt, Edgar Julius Jung, Martin Spahn, Ernst Jünger und Ernst Niekisch, sind eigentlich in dem Klima, was nach dem Ersten Weltkrieg genau von dieser Strömung stark beeinflusst gewesen. Also man merkt das in ihren Werken, man merkt es in ihren Schriften, mit welchem Pathos, mit welcher Tiefe und esoterischen Tiefe insbesondere versucht wird, zum Beispiel Kriegserlebnisse wie bei Ernst Jünger aufzuarbeiten, als aber auch ein Rückgriff auf die Mythen stattfindet, um ihre gesellschaftlichen Vorstellungen zu begründen und herzuleiten. Und hier ist auch genau der Überschneidungspunkt bei der Thematik zur sogenannten Neuen Rechten. Sie beschäftigen sich ausführlich, sowohl in ihren Publikationen als auch in ihren Seminaren und in den Brainclub-Zentren, also zum Beispiel halt des Thule-Seminars in Kassel mit Mythen und Rezeption. Und Karl-Heinz Weismann, einer der bekannteren neurechten Theoretiker, geht selbst davon aus, dass ohne die Hinwendung zu Mythen eigentlich eine aktuelle Politik heute nicht mehr begründbar, nicht mehr legitimierbar sei.
Innerhalb der sogenannten Neuen Rechten gibt es zwei große Strömungen, die sich mit Mystik und Spiritualität beschäftigt. Zum einen handelt es sich dabei um eine Glaubensalternative, die ihren Schwerpunkt auf heidnische Glaubensformen legt. Hierfür steht zum Beispiel Alain de Benoist, einer der bekannteren Theoretiker der Neuen Rechten aus Frankreich, oder Henning Eichberg. Zum anderen gibt es eine Hinwendung zu einer deutsch-christlichen Religion, wie sie unter anderem Sigrid Huncke oder die Deutsche Unitarier Religionsgemeinschaft vertritt. Eine klare Grenze zwischen den beiden Richtungen wurde bisher nicht gezogen. Andrea Speit über die Intention.
Die eigenen Aussagen sollen mit Hilfe der Mystik und des Mythos belegt werden. Es soll eine Identität für den Einzelnen und der Gemeinschaft hergeleitet werden. Und die neofaschistische Bewegung soll eine urgeschichtliche Tradition bekommen. Und damit impliziert wird versucht darzulegen, dass eigentlich sie das einzig Wahre sind, was im Einklang von Natur, Geist und Mensch ist. Und auch aus ganz strategischen Gründen heraus, diskurstaktischen Gründen heraus, wird versucht, sogenannte ethischen Denktabus und Grenzen zu durchbrechen, insbesondere halt im Bereich der Esoterik.
Wie groß der Einfluss rechter Ideologien auf die gesamte momentane Mythenrezeption ist und ob sich hier ähnlich wie bei anderen Diskursen ein Rechtsruck in der Gesellschaft feststellen lässt, dazu nochmal Andreas Speit.
Stellen, dass hier zwei Bewegungen aufeinander zulaufen. Und zum einen wird aus der New Age-Szene selbst heraus sich auf die Suche nach ihren eigenen Wurzeln gemacht, nach der eigenen europäischen Religion. Und genau dies ist ja auch, was die sogenannte Neue Rechte sucht, die eigene europäische Religion. Und da haben sich gerade in den letzten Jahren Rainer Langhans, Rudolf Barrow und Jochen Kirchhoff mittlerweile sehr stark hervorgetan. Und gleichzeitig erlebt man aber auch eine ganz bewusste Hinwendung innerhalb der Esoterikbewegung zu denselben Vordenkern, auf denen sich auch die konservative Revolution und damit auch die Neue Rechte bezieht, also zum Beispiel halt auf Meister Eckhart, Giordano Bruno, Herder, Fichte, Hebel, Nietzsche natürlich, Jakob Böhme, bis hin zu Gobineau und Chamberlain, Delagarde. Und da ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich, wenn man dort eine Diskussionsbereitschaft miteinander hat. Das geht dann auch schon so weit, dass zum Beispiel Hermann Wirth, der für ein mystisches, faschistisches Frauenbild eigentlich eintritt, mittlerweile in Esoterikkreisen akzeptiert, als eine interessante Person dort zitiert und auch gesprochen wird. Ebenso Julius Evola, einer, der in Italien eine sehr große Rolle gespielt hat und heute auch wieder spielt, als eine Person, die im neurechten Diskurs wieder zum Tragen kommt. Auch er wird innerhalb der Esoterik-Szene mehr beachtet. Und teilweise gibt es auch einen ganz bewussten Bezug auf das SS-Ahnenerbe, weil die auch schon versucht haben, eigentlich die, wie eben schon angedeutet, europäische Glaubensalternative zu finden und urgeschichtliche Forschung betrieben haben und auch versucht haben, Märchen und Mythen in ihrem Sinne zu interpretieren. Aber um es vielleicht nochmal vorsichtiger zu formulieren, das ist eine Tendenz, eine breite Tendenz innerhalb der Esoterik-Szene des New Age, aber natürlich ist nicht die New Age-Szene damit per se faschistoid. Also mittlerweile kann man fast sagen, dass so 6 zentrale Elemente des New Age in diesem Kontext stehen, also in dem Spannungsverhältnis zwischen faschistisch, neofaschistisch und esoterischen Ansätzen. Das ist sowohl das positive Denken, was man halt auch innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung schon gefunden hat. Zweitens das ganzheitliche Denken, das sogenannte organische Bewusstsein, wo ein ganz klar organischer Staatsaufbau propagiert wird, wo jeder seinen Platz in der Gesellschaft hat, wo es nicht darum geht, dass eine Gesellschaft ein dynamischer Prozess ist, sondern entweder spirituell, mystisch oder auch rassistisch hergeleitet, gegeben, gesetzt wird. Sie haben auch Affinitäten bei dem Bereich, wenn sie von der Schaffung des neuen Menschen reden. Auch sie propagieren eine theokratische Herrschaft und auch eine Harmonie von Ökologie und neuem Bewusstsein wird auch immer in der Kombination mit sogenannten Rassen bzw. sogenannten Kulturen gegeben, gesetzt.
Das war Andreas Speit, Mitarbeiter bei der antifaschistischen Zeitung Der Rechte Rand in Hamburg, über die Bedeutung der okkulten Bewegung für den Nationalsozialismus. Nach der nächsten Musik beschäftigen wir uns mit den Ursachen des Esoterikbooms sowie mit den unklaren Grenzen zwischen apolitischen esoterischen Gruppen und rechten faschistischen. Und bis dahin hören wir jetzt Captain Kirk und Resist Friend.
Shit.
Zitat: Auf keinen Fall dürfen die rein politischen Ziele enthüllt werden, solange der Bewerber in der Beobachtungsphase steckt. Sie werden erst enthüllt, wenn er als Mitglied anerkannt ist. Und auch in diesem Stadium dürfen wir unser Ziel vor allem nur als intellektuelle und geistige Revolution präsentieren und die politische Strategie nur mit äußerster Vorsicht ansprechen. Dieses Zitat entstammt einer internen Direktive der französischen Vereinigung GRÈS, Forschungs- und Studiengruppe für europäische Zivilisation. Die GRÈS wurde 1968 von Alain de Benoist gegründet. Das deutsche Spiegelbild ist das Thule-Seminar von Pierre Krebs. Wir sprachen mit Roman Schweidlenker über die Ursachen des Esoterikbooms sowie über die unklaren Grenzen zwischen apolitischen esoterischen Gruppen und rechten faschistischen. Roman Schweidlenker arbeitete seit Anfang der 80er Jahre über die unterschiedlichen Mythenrezeptionen sowie über ihre Bedeutung heute. Zusammen mit Eduard Guggenberger hat er unter anderem das Buch »Die Fäden der Nornen zur Macht der Mythen in politischen Bewegungen« herausgegeben.
Wie kommt es dazu, dass die Esoterikbewegung so anfällig für Vereinnahmungen von rechts ist?
Ich würde sagen, dass der Rechtsextremismus eine historische Tradition hat, indem er immer wieder die Mythen aufgegriffen hat. Es ist ja so, dass der germanische Mythos früher auch von anarchistischen und linken Kräften aufgegriffen wurde, aber eben auch sehr stark, zumindest seit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, von der extremen Rechten, die aus Edda und isländischen Sagas und anderen erhaltenen Quellen, die eigentlich gar nicht in Deutschland beheimatet sind, sondern weiter oben im Norden, aus diesen Quellen haben die eine deutsche Nationalmythologie gezimmert, die eben dann mit sehr weit rechts stehenden politischen Zielen verbunden worden ist. Und das hat eine Tradition im Kaiserreich gehabt. Man hat den germanischen Mythos mit dem Antisemitismus verbunden und mit einem Rassismus, dass man gesagt hat, der Deutsche ist eben der Beste aller Menschen, das deutsche Volk ist das Beste aller Völker. Richard Wagner hat ja mit seinen Opern da einen sehr wesentlichen Anteil mitgeliefert. Nach 1918 hat die extreme Rechte wieder ganz intensiv diesen germanischen Mythos aufgegriffen und ebenso in der Esoterik hat die Ariosophie sich immer mehr durchsetzen können. Die Ariosophie ist eine Mischung aus Esoterik, aus der damals sehr populären Theosophie, die um 1900 ihren Höhepunkt hatte, und diese ganzen esoterischen Strömungen wurden vermengt mit der Ansicht, dass nur der Arier quasi zur Weltherrschaft und zur höchsten Gotteserkenntnis auserwählt sei. Und das hat sich dann so gegen 1930 hin, ist das in esoterischen Kreisen die wichtigste Strömung geworden. Das heißt, die extreme Rechte hat eine ganz massive okkulte und mythische Tradition. Und wenn die neue Rechte heute wieder darauf zurückgreift, ist das aus ihrer Sicht heraus nur ein ganz logisches Anknüpfen an Traditionslinien. Und gerade New Age und Esoterik, muss man sagen, dass dort der Mainstream, der eigentliche Haupttrend gegenüber dieser politischen Lagerbildung innerhalb der Esoterik ja sehr blind ist. Das ist natürlich ein zusätzliches Problem, weil über diese naive, einäugige, auf rosa-roten Wolken schwebende Mentalität im Mainstream des Esoterikbooms, die ist natürlich blind für jede Form der politischen Vereinnahmung und da können heute rechtsextreme Okkultgruppen gut ansetzen. Die arbeiten ja so, dass sie zunächst gar nicht sagen, worum es politisch geht. Da geht es halt um gewisse esoterische Inhalte und erst so im Laufe der Zeit werden dann auch diese politischen Inhalte auf eine sehr subtile Weise nachgeliefert.
Wo verlaufen für dich die Grenzlinien zwischen den eben sogenannten unpolitischen Gruppen und dann eben rechts?
Ja, die Grenzlinie ist natürlich da gegeben, wo sie Leute, die sich für Esoterik oder New Age interessieren und diese Sachen auch praktizieren, wo sich die politisch einfach nicht betätigen. Das ist sicherlich eine Grenzlinie gegeben, nur sind diese Grenzen in vielen Punkten natürlich transparent. Nehmen wir mal den Begriff des Karma her. Karma befindet sich als Begriff in den alten indischen Sanskrit-Texten und bedeutet dort nur wirken, tun. Nichts anderes. Und in der altindischen Gesellschaft wurde dieser Begriff aber sehr bald dazu verwendet, um die indische Kastenordnung zu legitimieren. Also es war das Karma des Ausgestoßenen, des Paria, dass er sozial ganz unten war und es war das Karma des Brahmanen, dass er eben zur herrschenden Elite gehört hat. Diese Karma-Idee, die ursprünglich philosophisch noch unverfänglich ist, wurde dann von der Theosophie, die ich ja bereits erwähnt habe, aufgegriffen. Circa 1875 haben die Theosophen begonnen, dieses Karma-Denken aufzugreifen. Und die haben daraus eine Art Belohnungs- und Bestrafungsinstanz gemacht, die bis heute unsere Esoterik prägt. Also, um das zu vereinfachen, die Aussage ist die: Alle Menschen erleben genau das, was sie durch ihre Taten in früheren Leben verdient haben. Und das gilt jetzt für irgendeinen amerikanischen Ölmilliardär genauso wie für die verhungernden Kinder in Afrika. Das heißt, Karma wirkt in dieser theosophischen Interpretation, die bis heute sehr maßgeblich in die Esoterik hineinwirkt, als etwas sehr Mechanistisches, als etwas Erbarmungsloses und wird dazu herangezogen, um auch gesellschaftlich verursachtes Leiden zu rechtfertigen. Ich erinnere mich da zum Beispiel, jetzt kommen wir zu diesen transparenten Grenzziehungen, an den sehr bekannten Esoteriker Freitag, der neben Detlefsen ja zu den bekanntesten Esostars zählt, und an eine Club 2-Sendung im österreichischen Fernsehen, wo dieser Freitag gesagt hat, ja, Moment, Juden, KZ, Drittes Reich, so darf man das ja nicht sehen. Die haben ja seinerzeit Jesus Christus umgebracht und haben sich schlechtes Karma angehäuft. Und darum ist es nun einmal so, dass sie eben im Dritten Reich dieses schlechte Karma abbüßen mussten. Das ist also schon vor Jahren im Fernsehen so gesagt worden. Und da werden natürlich die Grenzen zwischen einer apolitischen Betrachtungsperspektive und politischer Relevanz durchlöchert. Überhaupt würde ich sagen, dass diese ganze Interpretation von Karma, die wir in der Esoterik-Szene zumindest teilweise haben, einfach zu einer Erkaltung der Gesellschaft führt und in gewisser Weise natürlich präfaschistoid ist, weil sie Mitgefühl, Mitleid und Solidarität unterwandert und untergräbt. Man muss natürlich sagen, dass auch in Bezug zu diesem Karma-Begriff, gerade auch in der ESO-Szene, eine teilweise kritische Aufarbeitung erfolgt ist. Also es hat zum Beispiel mal in diesem Magazin Connection kritische Standpunkte dazu gegeben und auch in der Esoterer hat man dazu kritisch Stellung genommen. Also man darf jetzt nicht sagen, alle Esoteriker sind so, aber ein guter Teil vertritt diese Ansichten und vor allem dort, wo überhaupt kein kritisches Denken vorhanden ist, wo diese billigen Esoterik-Taschenbücher zweiter, dritter, vierter Wahl, wo er ein Autor vom anderen abschreibt, wo das einfach in das bürgerlich, kleinbürgerliche Milieu hineingeht, wo die Leute es eben lesen wie irgendeine Bild-Zeitung oder die Neue Post oder so Medien, da werden diese Inhalte über Detlefsen und so weiter einfach mittransportiert und da ist es sicherlich problematisch, weil eine gesellschaftliche Grundhaltung erzielt wird, die weit rechtsstehenden Inhalten förderlich ist. Aber starre Grenzen zu ziehen ist in gewissem Sinn problematisch, weil durch diese subtil mitgelieferten Ideologien sind die Durchgänge transparent.
Soweit das Interview mit Roman Schweidlenker über Ursachen des Esoterikbooms und Grenzen zwischen Esoterikgruppen und faschistischen Gruppen. Eine doch recht differenzierte Einschätzung, wie ich finde. Mit diesem Interview endet auch der Beitrag von Radio Z, den wir hier übernommen haben. Ein abschließendes Resümee wird nicht vorgenommen in diesem Beitrag. Ich enthalte euch da also nichts vor. Wir hören jetzt noch ein Stückchen Musik von Dead Can Dance und